ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht, und zwar vor allem für all die, die uns bei Spotify hören. Um die neueste Folge vom Politbüro zu hören, braucht ihr seit letztem September ein Abo vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung, der Basler Zeitung oder von einem anderen Tamedia-Titel. Bis jetzt hat das bedeutet, dass die aktuellste Folge vom Politbüro nicht mehr auf Spotify verfügbar war. Es hat schlicht keine technische Lösung gegeben dafür. Das ist jetzt aber anders. Ab sofort findet ihr die neueste Folge immer am Freitagmittag auch wieder bei Spotify. Wer ein Abo hat, der klickt ganz einfach auf das kleine Schloss-Symbol bei der Episode und loggt sich dort mit dem Online-Login vom Tamedia-Abo ein. So schaltet ihr dann jeweils die neueste Folge frei. Nach einer Woche wird dann die letzte Folge, so wie bisher, auch für alle ohne Abo wieder verfügbar. Eine Anleitung dafür, wie ihr die neueste Folge in den anderen Podcast-Apps hören könnt, haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Dort findet ihr auch ein besonders günstiges Einstiegs-Abo, falls ihr noch keins habt. Und jetzt viel Spass mit dem zweiten Teil vom Abstimmungspolitbüro.
Es geht um unsere Steuern.
Weil mit Individualbesteuerung die Steuerortstrafe endlich abgeschafft wird. Seit Jahrzehnten sind wir da dran, seit mehr als 40 Jahren.
Ums Bargeld.
Dass in Zukunft auch ein Land wie die Schweiz in Krisen bei Stromausfällen oder bei Internetausfällen weiter existieren kann und auch die Wirtschaft mit Bargeld, also mit Noten und Münzen, arbeiten kann.
Es geht um die SRG.
Das Schwierigste finde ich mit der Halbierungsinitiative, dass man die SRG, so wie sie heute im Land verankert ist, in allen Sprachregionen nicht mehr aufrechterhalten kann.
Und ums Klima.
Der Klimafonds ist ein Generationenwerk, der die Infrastrukturen von morgen baut, um fit zu sein gegenüber dem Klimawandel.
Am 8. März ist ein super Abstimmungssonntag. So viele Vorlagen. Auf dem Spiel steht ziemlich viel Geld. Bei eigentlich allen vier Abstimmungen. Im Politbüro machen wir zwei Sendungen zum Thema. Letzte Woche ist es hier um die SRG und um den Klimafonds gegangen. Ich würde mich sehr gerne verlinken, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Heute reden wir über die Individualbesteuerung und unser Bargeld. Heute mit dabei, die gleiche wie letzte Woche, Raffaella Birrer, Fabian Renz und Mario Stäuble. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge vom Politbüro, dem Politik-Podcast von Tamedia. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Salut zusammen.
Hallo miteinander.
Ich frage euch das Gleiche, wie ich Ivan Städler schon im Apropos zum Thema Individualbesteuern gefragt habe. Und zwar, habt ihr eure Steuerunterlagen schon zusammen?
Was hat denn der Ivan Städler geantwortet?
Was meint Raffaella?
Genau.
Er hat noch eine interessante Antwort gegeben. Er hat, glaube ich, gesagt, ja, er hat das zusammen, weil er denkt, dass immer alles gerade sofort in einem Mäppli ablegen. Und ich habe dann aus dem gefolgert, dass er also all diese Unterlagen auch effektiv immer noch zugeschickt kriegt per Post. Ich kann mich an die Zeit erinnern, wo das bei mir auch noch so war. Und jetzt inzwischen ist es bei mir bei den allermeisten Dokumenten so, dass die irgendwo in einer Cloud gespeichert sind und immer die ja, dann sozusagen wirklich muss gehen, zusammensuchen. Das habe ich noch nicht gemacht, um auf deine Frage zu antworten.
Voll digital, hey Fabian.
Selbstverständlich.
Die anderen zwei?
Ja, also mir geht es etwa ähnlich wie Fabian. Ich finde es auch teilweise ein bisschen nervig, dass die ganzen Unterlagen, die man zusammensuchen muss, dass das so an uns als Steuerzahler ausgelagert wird, dass wir uns proaktiv so um das kümmern müssen. Es braucht durch das ein bisschen mehr Zeit. Aber es ist wie immer, wenn man die Steuererklärung machen muss, man denkt zuerst, das sei ein riesen Berg Arbeit und dann merkt man, ja, es ist eigentlich gar nicht so aufwendig.
Ich habe ein Mäppli, wo ich Zeugs immer reinlege. Und ein Ordner, wo ich Zeugs runterlade, vorzu, wenn Zeugs reinkommt. Und dann irgendwann Ende Februar, Anfang März, hocke ich mal eine Stunde an und mache das.
Vorbildlich.
Absolut vorbildlich. Raffaella und Fabian, die fangen auch schon im Frühling an. Ich könnte fast nicht warten, bis es endlich sprießt aus, dass die anfangen können.
Genau.
Schon Verlängerung.
Bravo. In Zukunft müsst ihr einmal in der Frührotenzeit, wir sind jetzt nicht so indiskret zum Fragen, wer von euch Frührot ist und wer nicht, müsst ihr noch mehr Mäppli haben, also besser gesagt ein zweites, weil es braucht zwei Erklärungen vielleicht, wenn es ja zur Individualbesteuerung rauskommt. Könnt ihr mir zuerst mal Grundlage geben, über was genau stimmen wir ab?
Ja, das ist ja ein bisschen ein sperriger Name, Individualbesteuerung. Die Individualbesteuerung steht für eine grosse Steuerreform. wo die sogenannte Heiratsstrafe bei der direkten Bundessteuer abschaffen will. Also, du hast es jetzt schon gesagt, Philipp, Ehepaare sollen künftig individuell besteuert werden, nicht mehr gemeinsam. Und die Heiratsstrafe, die ergibt sich daraus, dass Einkommen von verheirateten Paaren für die gemeinsame Steuererklärung zusammengezählt werden. Also durch das kommen sie ja dann auch in eine höhere Einkommensklasse, als wenn sie es individuell würden einreichen. Und weil eben die direkte Bundessteuer stark progressiv ausgestaltet ist, werden sie dann auch zu einem höheren Satz besteuert. Und das ergibt eine Ungerechtigkeit, wie viele finden, weil Konkubinatspaare, die nicht verheiratet sind und einfach zusammenleben, die zahlen dann bei einem gleich hohen Einkommen, also kumuliert gleich hohes Einkommen, teilweise deutlich weniger Steuern als verheiratete Paare.
Ich kann gerne ein bisschen ergänzen, ist noch nicht alles. Das ist sehr gut, aber ist noch nicht alles.
Ja, also was man sicher kann ergänzen kann, ist, das hat Auswirkungen dann auf die anderen Staatsebenen. Die Vorlage ist auf Bundesebene, aber es würde bedeuten, dass auch Kantone und Gemeinden hinten an das auch vollziehen müssen und ihre eigenen Steuersysteme auch anpassen. Und wir kommen nachher sicher noch ein bisschen detaillierter drauf, aber das ist eine Wurzel vom Widerstand gegen die Vorlage, dass es halt wie rechte Folgeeffekte hat, also eine monumentale Umstellung wäre im Schweizer Steuersystem.
Ich habe Ivan Stadler schon erwähnt, er ist der Dossierverantwortliche bei uns. Und im Apropos, was wir zusammen gemacht haben, haben wir recht viel über die Hintergründe geschwätzt, woher das überhaupt kommt. Wie gesagt, wir verlinken es, aber gleich noch ganz kurz. Warum haben wir in der Schweiz überhaupt so etwas wie die Heiratsstrafe? Wie hat das können entstehen?
Also eben die heutige Regelung, die stammt aus einer Zeit, wo, ich zitiere jetzt da der Ivan, die Ehefrau noch so ein bisschen das Anhängsel war vom Ehemann. Aus einer Zeit, wo die klassische Familie so aussieht, dass der Mann ist arbeiten und der Lohn heimgebracht hat und die Mutter hat daheim den Haushalt gemacht und zu den Kindern geschaut. Das hat sich stark geändert in den letzten Jahrzehnten. Das entspricht nicht mehr der Lebensrealität von vielen heutigen Paaren, wo eben beide Partner einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Und es gibt ziemlich altes Gerichtsurteil, wo besagt, dass das heutige steuerliche Regime eben nicht geht wegen der sogenannten Heiratsstrafe, die Raffaella vorher beschrieben hat. Es hat auf Bundesebene diverse Anläufe gegeben, das System zu ändern. Bis jetzt sind alle gescheitert und ja, jetzt hat man effektiv eine Vorlage, die das Problem würde lösen. Über die stimmen wir jetzt dann eben ab.
Fabian hat es jetzt gesagt, das ist ja interessant, es ist schon über 40 Jahre her, dass das Bundesgericht gerügt hat, dass das diskriminierend sei, wie das Steuersystem ausgestaltet sei. Und interessant ist ja schon, dass in all diesen Jahrzehnten hat es diverse Vorstöße immer wieder gegeben, aber es ist nie gelungen, dass sich Politik auf eine mehrheitsfähige Lösung einigt. Also alle sind sich eigentlich einig, das geht ja nicht, so eine offensichtliche Diskriminierung, aber trotzdem hat man sich nicht können zusammenraufen und eine Lösung finden, die für alle gestimmt hat. Also der erste Vorstoss, den sie in diesem Zusammenhang gegeben hat, ist schon 1984 eingereicht worden. Das zeigt, es ist eine sehr lange Geschichte, die das Dossier hat. Und jetzt kommt es endlich an die Urne. Also endlich kann man sagen, eben weil da sehr viel Zeit und Energie reingeflossen ist im Parlament, dass man da eine Lösung findet.
Also wenn das Bundesamt für Statistik nicht falsch gerechnet hat, dann hat man es wahrscheinlich schon heute nicht mehr. Oder? Es hat doch die Vorlage von der CVP, wo es auch darum gegangen ist, die Heiratsstrafe abzuschaffen. Das ist ganz knapp abgelehnt worden, auch weil im Abstimmungsbüchlein eine falsche Zahl war.
Ja, das ist ein weiterer krasser Verrechner, den es auf Bundesebene gegeben hat. Seither sind es ja noch weitere andere auch gewesen. In Tat und Wahrheit ist es so, dass, glaube ich, etwa 450'000 Ehepaare von dieser sogenannten Heiratsstrafe betroffen sind. Und der Bund hat sich dort krass verkalkuliert im Vorfeld von dieser Abstimmung, die es zu der CVP-Initiative gegeben hat. Er hat, ich weiss nicht, von einem Bruchteil davon geredet. Ich glaube, 80'000 oder so. Ja, genau.
Man hat die Abstimmung wiederholen können, haben wir nicht gemacht. Es hat andere Gründe gegeben, weil die CVP noch ein E-Modell festschreiben in der Verfassung. Über das reden wir dann später noch ein bisschen, also über quasi das E-Modell. Jetzt, wenn man die aktuelle Vorlage anschaut, kann man sagen, dass wenn man jetzt hier Ja sagt, dass am Schluss alle genau gleich viel Steuern zahlen, oder wird es Leute geben, in Partnerschaften, welcher Art auch immer, die mehr zahlen?
Es ist eben so, dass es heute verheiratete Paare gibt, die gar nicht dieser Heiratsstrafe unterliegen. Zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, ein klassischer Fall, eine Frau gar nicht schafft. Oder? Die werden dann zusammengenommen, profitieren vom verheirateten Tarif und durch das gibt es eine tiefere Steuersumme, die fällig wird. Und in Zukunft wird das, weil man alles überarbeitet, werden die eigentlich schlechter gestellt. Also es gibt eine Reihe von Leuten, die schlechter oder besser gestellt werden, weil man das ganze System umbaut, hat es ganz viele Auswirkungen, indirekte. Und es ist noch nicht mal so richtig klar, wie die genau werden sein, weil wiederum die Kantone werden müssen separat entscheiden, wie das sie das umbauen denn und wie sie die all die Stellschrauben stellen. Das können sie selber entscheiden und die Gemeinden können es auch noch mal selber entscheiden, wie sie es machen. Also man kann noch nicht ganz genau sagen, wer es wie stark trifft oder wer wie viel profitieren wird.
Aber was man kann sagen, ist so wie eine Faustregel vielleicht. Je ungleicher die Einkommen verteilt sind in einer Ehepartnerschaft, desto mehr Steuern muss das Ehepaar künftig zahlen. Also wenn der Mann Alleinernährer ist und zum Beispiel 100% schafft, oder wenn die Frau vielleicht nur 30% schafft und der Mann 70%, dann muss das Paar höhere Steuern zahlen, als wenn die Verteilung ziemlich gleich wäre. Also wenn beide Partner würden 50% zum Haushaltseinkommen beitragen. Das ist so eine Faustregel, die man sagen kann. Aber auch hier gibt es ganz unterschiedliche Zahlenbeispiele. Und das ist gleichzeitig natürlich ein Grund, warum die konservativen Kreise dann finden, da wird ein Lebensmodell, ein Partnerschaftsmodell benachteiligt, weil eben so die klassisch Alleinernährerfamilie benachteiligt wird.
Was man aber schon auch muss sagen, ist, dass insgesamt die Steuerpflichtigen in der Schweiz weniger werden Steuern zahlen, zumindest auf Bundesebene. Der Bund rechnet jetzt einmal am Anfang dann mit Steuerausfällen von jährlich ungefähr 630 Millionen Franken. Also insgesamt, über die Gesamtbevölkerung gesehen, ist es auf Bundesebene für das erste Mal eine Entlastung.
Das ist alles ein bisschen vage. Es gibt, glaube ich, schon Berechnungen in der Tendenz, wie viel Prozent von der Paar mehr würden zahlen und wie viel weniger, oder?
Ja, also wir haben jetzt hier Beispiele rausgegriffen und auch medial werden immer so Rechenbeispiele gemacht. Aber da muss man insgesamt Relationen schon wahren. Also es wären 14%, die müssten mehr zahlen. Und die Hälfte der Haushalte würde mit dieser Reform entlastet und für fast 40% würde sich nichts ändern.
Wir schauen uns jetzt die Argumente an, die gegen die Vorlage vorgebracht werden. Ich würde gerne anfangen mit einem komplizierten Argument. Es gibt recht viele Steuerbehörden, recht viele bürgerliche Kräfte, die sagen, all das zu umstellen ist wahnsinnig kompliziert. Es braucht auch viel mehr Steuerunterlagen, die Steuerämter werden überfordert und so weiter. Was ist von diesem Argument zu halten?
Also zuerst mal muss man sagen, wer bringt das Argument vor? Es sind die, die auch eins von diesen zwei Referenden gegen die Vorlage ergriffen haben, nämlich die Kantone oder die überwiegende Mehrzahl der Kantone. Und dort ist das eben ein wichtiges Argument. Die sagen, es wird sehr, sehr aufwendig und sehr kompliziert, das umzustellen. Sie verweisen auch darauf, dass sie selber das Problem von der Heiratsstrafe eigentlich schon gelöst haben, also sogenannte Splitting-Modelle, die da zur Anwendung kommen, die das Problem eben auf andere Weise lösen als mit der Individualbesteuerung und sie sehen darum nicht ein, warum sie den ganzen Aufwand auf sich nehmen sollen.
Ja, gleichzeitig kann man da sagen, das sind also schon rechte Krokodilstränen von diesen Kantonen. Die sind ja empört, dass jetzt vom Bund her die Veränderung so soll angestossen werden. Der Fabian hat es gesagt, sie sagen oder sie behaupten, sie haben die Heiratsstrafe auf kantonaler Ebene fast überall voll eliminiert. Auch da gibt es aber jetzt in letzter Zeit recht viele Rechnungsbeispiele, die aufzeigen, dass dem eben nicht so ist. Also die kantonalen Steuersysteme sind ganz unterschiedlich ausgestaltet. Als Beispiel das Wallis hat so Progressionsstufen bei den Ehepaaren abgestuft, also abgeschwächt, dass das dort nicht so stark ins Gewicht fällt. Sie haben dann auch einen Einheitstarif eingeführt und sie machen ergänzende Abzüge für Zweitverdienende. Also das wäre zum Beispiel eine Variante, wie man das könnte abschwächen. Aber es gibt viele Kantone, die eben immer noch Rechnungsbeispiele zeigen, dass dann Ehepaar trotzdem benachteiligt sind. Und gleichzeitig zum Beispiel der wirtschaftsstarke Kanton Zürich, der Regierungsrat dort, spricht sich für die Individualbesteuerung aus. Er erhofft sich wirklich Impuls für die Wirtschaft, also dass es mehr Frauen gibt, die nachher im Arbeitsmarkt sind, also für die Erwerbstätigkeit der Frauen positive Effekte. Auch die Städte sind zum Beispiel dafür oder viele Städte. Und ich stelle mir da schon die Frage, sollte ein Steuersystem möglichst so ausgestaltet sein, dass es für die einzelnen Bürger stimmt und gute Effekte hat, oder sollte es so ausgestaltet sein, dass es für die kantonalen Steuerämter möglichst angenehm ist?
Gehöre ich da einen Unterton gewissen?
Du hörst eine leichte Polemik, genau.
Ja, um die Polemik noch ergänzen, oder? Ich meine, warum ist unser Steuersystem eigentlich jetzt schon so kompliziert? Das hängt damit zusammen, dass man für alle huren Gucker Abzüge machen kann. Und die Abzüge sind politisch gewollt. Sie sind auch politisch gewollt von den Entscheidungsträgern in den Kantonen. Und die unzähligen Schlupflöcher und Optimierungsmöglichkeiten, zum Teil stammt das von den gleichen Absender, die jetzt sich darüber beklagen, wie kompliziert doch alles werde mit dieser Individualbesteuerung. Also ich kann das Argument auch nicht so ganz ernst nehmen.
Ich finde es auch darüber raus, also Sie sagen ja, das sind so viel mehr Dossier nachher, das ist kaum zu bewältigen, Sie müssen ganz viel mehr Leute, also Steuerbeamte einstellen, das geht sonst gar nicht. Ich finde das auch ein bisschen speziell, also in der Privatwirtschaft setzt man ja zum Beispiel relativ stark auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz, vielleicht wäre das eine Option, dass man das, dass das in den Steuerämtern auch vermehrt wird, Einzug halten. Und ich denke schon, dass der Aufwand am Anfang wahrscheinlich ja beträchtlich sein wird, wenn die Umstellung stattfindet, aber dass das ein Effekt ist, der nachher mit der Zeit nachlässt, weil sich ja dann auch die Gewöhnung einstellt und eben, ich glaube, die Steuerämter wären angehalten, da ihre Prozesse auch zu modernisieren.
Und sie haben ja auch viel Zeit für die Umstellung, oder? Also das System, das neue, wenn es dann gut geheissen wird, soll ja erst ab 2032 greifen.
Nehmen Sie denn den Kanton ab, dass vor allem das Problem ist, dass es viel kompliziert wird? Da steckt etwas anderes hinter dem Widerstand der Kantone gegen die Individualbesteuerung?
Ich glaube, das Argument wird auch, wie sich eben gerade am Beispiel von Zürich zeigt, wo dafür ist, wo am meisten Steuererklärungen wird müssen machen. Das Argument ist auch ein bisschen eine Waffe, die man einsetzt, je nachdem, wie man halt politisch tickt. Also wenn ein Regierungsrat in der Mehrheit für die Vorlage ist, dann wird er sagen, die Bürokratie ist nicht so schlimm, und auf der konservativen Seite umgekehrt. Also ich glaube, es ist ein bisschen ein Stellvertreterargument auch.
Was ich interessant finde, ist, dass das nicht zum ersten Mal vorgebracht wird, das Kompliziertheitsargument. Wo es ums Frauenstimmrecht gegangen ist zum Beispiel, 1971, hat es geheissen, das sei wahnsinnig kompliziert, wenn man dann so viel mehr Abstimmungszettel müsse drucken. Meine Frage, ist das eine Gleichstellungsvorlage, wo wir darüber abstimmen?
Also ich finde im Kern ja, weil am Schluss geht es darum, oder der Fabian hat es vorher gesagt, es kommt aus einer Zeit heraus, wo die Frau noch ein Anhängsel war vom Mann. Und wir haben in der Schweiz in ganz verschiedenen Bereichen mit diesen Anhängselthematiken aufgeräumt. Und 1971, das Frauenstimmrecht ist wahrscheinlich das bekannteste und das grösste Beispiel davon. Aber es gibt ganz viele andere. Wenn man zum Beispiel an die Familie nehmen denkt, oder die Bestimmung, der Mann ist das Oberhaupt der Familie und so, Namenssachen, das zieht sich durch alles durch, durch das ganze Familienrecht und halt auch in die Finanzen über und ins Gesellschaftliche über. Das ist wie ein grösserer Teil von einer Thematik, wo man sich muss fragen, ja, hat wirklich jedes Individuum das gleiche Recht oder ist das noch irgendwie miteinander verhängt? Zum Beispiel mit der Institution Ehe.
Also vom Grundprinzip her ist es sicher nicht verkehrt, wenn man die Menschen als Individuen begreift, wie du jetzt gerade gesagt hast. Menschen, die nach ihren individuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeiten besteuert werden, das ist sicher ein Prinzip, das Sinn macht. Und es ist ja im Kern eigentlich ein liberales Anliegen. Also das kommt von den FDP-Frauen vor allem, von ihnen ausgehend und dann aber auch auf der linken Seite und bei der GLP, wo das viel Zuspruch erfährt. Und dort ist es im Kern ein Gleichstellungsargument, das sie geltend machen. Also dass sie sagen, das, was Mario jetzt auch gesagt hat, dass die Frau nicht mehr das Anhängsel ist, dass sie weniger Steuern dann zahlt, dass es sich besser lohnt zu arbeiten. Also gerade bei Teilzeitpensen wird ja häufig der Lohn von den Steuern einerseits, aber dann auch von der externen Kinderbetreuung vielleicht, die nötig wird, aufgefressen. Und so sehen sie die Frauen einfach auch wirtschaftlich besser gestellt in der Gesellschaft.
Ich meine, bei den FDP-Frauen, dort kommen wirklich zwei Aspekte zusammen, oder? Also, das eine ist die Sache mit der Gleichstellung und das andere ist auch, es ist noch über die Gesamtbevölkerung betrachtet eine finanzielle Entlastung steuerlich. Und bei den Linken, die diese Vorlage unterstützen, ist es ganz klar der Gleichstellungsaspekt, oder, der ausschlaggebend ist für ihr Ja. Und es gibt aber auch Linke, die diese Vorlage ablehnen, und zwar eben weg den Steuerausfällen, wo sie sagen, nein, das ist einfach zu hoch, auf diese Art und Weise können wir es nicht machen, das verkraften wir nicht, den Rückgang. Und wo wir das quasi der Gleichstellungsfrage jetzt überordnen in diesem Fall.
Und die anderen Linken sagen einfach, ja, das ist ein Kotto, den wir schlucken, 600 ungerade Millionen, das nehmen wir in Kauf, weil das andere Ziel sozusagen wichtiger ist und wir werden nie einen Kompromiss anbringen, der aus ihrer Sicht besser ist.
Eines der wichtigsten Gleichstellungsargumente ist das, was Raffaele schon angedeutet hat, dass man davon ausgeht, dass mehr Frauen nachher im Arbeitsmarkt wieder einsteigen, wenn man individuell besteuert wird. Ist das eigentlich sicher? Wird das wirklich passieren?
Nein, das ist natürlich nicht sicher. Das ist wie bei so vielen anderen Vorlagen auch. Man geht dann immer davon aus, dass sich das Verhalten der Leute ändern wird, aber das kann man letztlich ja nicht genau prognostizieren. Es gibt da auch recht unterschiedliche Zahlen, die dazu kursieren. Also ich weiss noch, vor ein paar Jahren mal über so einen Ecoplan, das ist ein Forschungsinstitut, Ecoplan-Studie, geschrieben, wo von sehr hohen Zahlen ausgegangen ist, wie viele Frauen durch das zusätzlich wieder in den Arbeitsmarkt gehen oder ihre Pensen zum Beispiel aufstocken um 20-30% oder so. Und dann hat es wirklich Berechnungen gegeben. Ist allerdings ein bisschen komplex, weil es ja nicht immer genau die gleiche Variante in der Umsetzung von der Individualbesteuerung ist, von dem er ausgegangen ist. Also dort hat es eine Variante gegeben, dass bis zu 20'000 Vollzeitstellen zusätzlich könnten besetzt werden, dank dieser Reform. Und jetzt aktuell geht der Bund davon aus, dass etwa 6'800 zusätzliche Vollzeitstellen könnten besetzt werden mit dieser Reform. Und dem muss man vielleicht eben die Steuerausfälle, die Mario vorher gesagt hat, entgegensetzen. Das sind auch etwa 600 Millionen. Also da eben muss man ein bisschen aufwiegen, die Massnahmen, die sie ist, mutmasslich gegen den Fachkräftemangel versus die Steuereinnahmen, die im Bund verloren gehen.
Und gleichzeitig ist ja dann eben die Hoffnung, dass die Steuereinnahmen langfristig wieder steigen, eben gerade weil mehr Frauen dann hoffentlich in den Erwerbsprozess einsteigen. Also die müssen dann auf das natürlich auch wieder Steuern zahlen. Also die Hoffnung der Befürworter ist, dass langfristig die Steuereinnahmen, der Steuereffekt eben ein positiver ist.
Mir kommt da immer in den Sinn, die SECO-Observationsbericht zum Schweizer Arbeitsmarkt im Verhältnis auch zu Europa. Und dort ist immer auch die Rede von, wie hoch ist eigentlich der Anteil von Frauen, die am Arbeiten sind. Und das Klischee ist in der Schweiz gar nicht so hoch. Aber die Berichte kommen regelmäßig zum Schluss, wenn man das vergleicht mit anderen Staaten, steht die Schweiz gar nicht so schlecht da. Und die Ökonomen vom SECO sagen dann immer, ja, im Fall, also, eure Vorstellung, dass dann da plötzlich, egal was man ein bisschen schräubelt, an welchen Stellschrauben, ob jetzt Kita-Päckchen oder Steuern oder so, wenn man da etwas macht, dass dann nachher die Frauen sozusagen scharenweise werden wieder in den Arbeitsmarkt reinrennen, das ist möglicherweise ein bisschen eine übertriebene Vorstellung.
Und ich glaube schon, es geht wahrscheinlich in der Summe darum, das eine machen und das andere nicht lassen, oder? Also, dass das allein den Effekt so in dieser Ausprägung mutmasslich nicht wird bewirken, aber dass es dann eben darauf abkommt, was sonst noch für Massnahmen ergriffen werden.
Es gibt zwei Referenden gegen diese Vorlage. Über das eine haben wir schon geredet, das von den Kantonen. Es gibt noch eins von politischen Parteien, von der SVP, von der Mitte und von der EDU. Und dort ist eigentlich eines der wichtigsten Argumente, dass die Ehe als Konzept angegriffen wird. Stimmt das?
Ich halte das ein bisschen für ein eigenartiges Argument, weil der Effekt sollte ja eigentlich der gegenteilig sein, oder? Also das erklärte Ziel von dieser Vorlage ist es ja, die sogenannte Heiratsstrafe abzuschaffen. Es gibt heute Paare, die nicht heiraten aus steuerlichen Gründen. Wir haben so eins im Tagesanzeiger einmal porträtiert vor einiger Zeit. Und also wenn das überhaupt einen Effekt hat auf die Ehe, dann wahrscheinlich eher der, dass Paar, die bis jetzt aus finanziellen Gründen nicht geheiratet haben, das dann allenfalls vielleicht in Erwägung ziehen. Was ein bisschen weniger attraktiv ist oder wird effektiv, wenn die Vorlage durchkommt, das ist eben das traditionelle Alleinernährermodell. Und ja, das ist in dem Sinn ja, wie das Raffaele ausgeführt hat, ein gewollten Effekt, weil man eben möchte, dass mehr Frauen in Erwerbsprozess eingehen. Aber inwiefern das der Ehe schaden soll, ist mir nicht so klar.
Ja, vielleicht kann man ergänzend ja auch noch sagen, dass ja fast jede zweite Ehe geschieden wird und mit einer Vereinfachung vom Steuersystem muss man in diesen Fällen dann nicht jedes Mal wieder umstellen.
Das würde jetzt mal ganz andere Fragen aufwerfen, teilte Vermögen und so weiter. Lassen wir jetzt aber beiseite. Ich würde gerne kurz noch ein bisschen philosophisch werden. Findet ihr es richtig, dass der Staat so weit auch ins private Leben der Menschen eingreift und wie Anreiz setzt für das eine oder für das andere Lebensmodell?
Also Steuern zahlt man ja so oder so. Der Eingriff ins Privatleben, wenn du schilderst, der ist ja so oder so da, weil man zahlt. Und die Wertung ist jetzt auch da. Sie ist einfach eine andere. Und die Frage ist, eigentlich geht es im Kern um die Frage, will man die Wertung so setzen oder will man die verändern? Und dann hinten kommen die ganzen finanziellen Folgen, die das hat. Und ich glaube, dass man Besteuerung muss organisieren, das gehört zu den Kernaufgaben vom Staatswesen. Und das lässt sich nicht vermeiden in dem Sinn.
Und jetzt mal ganz losgelöst vor der Frage, wer denn wie viel zahlen muss. Also eine Steuererklärung ist eigentlich eine recht intime Angelegenheit. Also wir schreiben in die Steuererklärung ganz einen Haufen Sachen rein, die wir jetzt hier im Politbüro nicht einfach so öffentlich von uns erzählen.
Also was denn neben dem Lohn?
Ja, zum Beispiel Kosten, die wir in Abzug bringen für ärztlich verordnete Behandlungen, oder? Mhm. Oder Spenden, die wir an Parteien, an irgendwelche weltanschaulichen Gruppierungen entrichten. Die
Machst
sind
du
auch
das,
abzugsfähig.
Fabian?
Das tun wir da jetzt schön unter Datenschutzgeheimnis behalten. Aber ich sage einfach, oder? Also wir schreiben dort in die Steuererklärung, das ist in dem Sinn sowieso schon etwas eigentlich sehr Persönliches, ganz losgelöst eben von den Wert, wo man dann bei Einkommens- und Vermögensdeklaration muss angeben.
Ja, also grundsätzlich sollte sich der Staat ja in diesen Fragen möglichst neutral verhalten. Aber wenn seine Steuerpolitik jetzt dazu führt, dass die Leute nicht heiraten, wie wir ja eben auch aufgezeigt haben in unserer Berichterstattung, dann ist das sicher auch nicht optimal. Und ich glaube, Steuersysteme sind so etwas Komplexes. Es ist wahnsinnig anspruchsvoll und eigentlich unmöglich, dass man eine Lösung findet, wo gar niemand benachteiligt, wo fair ist gegen alle Seiten. Man kann auch Grundsatzfragen dann stellen. Also ist eine Progression fair? Müssen wir das anders ausgestalten? Setzt das wieder falsche Anreize? Da haben wir uns ja auch schon duelliert, Philipp, zu der Frage, werden Vollzeitarbeitende durch das benachteiligt eigentlich oder nicht? Welchen Effekt hat das auf Teilzeitarbeit und so weiter? Also die faire Lösung zu finden, die für alle stimmt und alle gleich behandelt, das ist gar nicht möglich.
Was würde jetzt mit dem Thema Individualbesteuerung passieren, wenn sie jetzt abgelehnt wird am 8. März?
Also ich denke, es wäre tot auf Jahre hinaus. Eben, es hat schon so viele Versuche gegeben, da Vorlagen masszuschneidern, die dann in einem frühen Stadium schon gescheitert sind. Und wenn man jetzt mit dem mühsam errungenen Kompromiss nicht durchkommt, dann glaube ich nicht, dass es auf absehbare Zeit eine Individualbesteuerung gibt. Vielleicht würde man das Problem vor Heiratsstrafe auf eine andere Art und Weise lösen. Eben, es gibt alternative Konzepte und ich vermute, es wären dann eher die, die wieder Auftrieb gewinnen würden.
Ja, Mitte würde dann mutmaßlich mit ihrer Fairness-Initiative kommen, die sie ja hat, nachdem dort die letzte Abstimmung, die wir vorher darüber geredet haben, für ungültig erklärt worden ist. Und dort soll ja die Heiratsstrafe mit einer alternativen Steuerrechnung beseitigt werden, also jetzt nicht mit der Individualbesteuerung, sondern dort wird es eine individuelle und eine gemeinsame Veranlagung geben für die Ehepaar. Und dann würde der tiefere Betrag in Rechnung gestellt werden. Also das klingt nach einem recht komplizierten Modell. Mutmasslich gäbe es dort dann noch höhere Ausfälle und noch eine kompliziertere Umsetzung. Und darum hat auch diese Vorlage viele Gegner. Also am Schluss könnte es dann auch einfach sein, dass irgendwie gar nichts raus schaut und dass die Heiratsstrafe weiter bestehen bleibt.
Die ersten Umfragen waren recht deutlich für die Individualbesteuerung. Das war aber eher überraschend, oder nicht?
Ja, wir sind bei 64% Ja in der ersten Welle von unserer Umfrage. Wir haben alle eher auf eine tiefere Zustimmung getippt, weil es halt doch eben einige Verlierer gibt und Leute, die aus verschiedenen Gründen dagegen sind. Also es gibt verschiedene Neins sozusagen. Aber gleichzeitig scheint es einfach doch eine breite Koalition zu geben. Was heißt doch, dass wir jetzt ändern?
Wir machen es gleich wie bei der SRG vor einer Woche. Eine kurze Umfrage. Kommt das durch oder nicht?
Ich finde, es ist schon mit Vorsicht zu geniessen, wie hoch die Zustimmung ist. Und ich spüre das auch bei den, sag jetzt mal, bei den Initiantinnen. Es ist ja noch die FDP-Fraueninitiative, die dann zurückgezogen worden ist. Und die Initiantinnen, die sind sehr, sehr vorsichtig, die wagen sich noch nicht den Champagner kalt stellen. Ja, mich hat das auch überrascht, wie hoch die Zustimmung jetzt effektiv ist. Von dem her, ich würde mich da jetzt nicht auf die Äste rauslassen und sagen, ja, das kommt ganz locker durch.
Ich glaube, was die Umfrage ja auch gezeigt hat, ist, dass die Meinungsbildung noch nicht sehr weit fortgeschritten war. Oder? Also, es hat dort immer noch relativ viel Unentschlossene gegeben oder derartige, die einfach gesagt haben, ja, eher ja, aber noch nicht sicher ja. Insofern lasse ich mich auch nicht weit auf die Äste raus, aber ich meine, alles in allem deutet die Indizien eher auf ein Ja her. Oder? Und auch wenn es dann nicht über 60% ist, aber dass jetzt das wirklich noch in eine Ablehnung einkippt, ist wahrscheinlich auch nicht so wahrscheinlich.
Man sieht, dass bei der Mitte und in der SVP-Basis in unserer ersten Umfrage die Zustimmung noch über 50% ist. Also bei den Parteien, die am ehesten dagegen sind. Das deutet darauf hin, dass dort die Parole noch nicht durch die Basis durchgegangen ist. Und dass dort allenfalls noch könnte eine Zustimmung stark abnehmen. Ich glaube darum auch, dass es recht wird durchabgehen. Am 25. Februar haben wir unsere zweite Welle. Ich vermute, da sind wir irgendwie vielleicht bei 55% oder 57% Zustimmung. Und es könnte dann irgendwie so am Schluss vielleicht in so einem Gebiet landen. Aber das ist jetzt wirklich Kaffeesatz lesen.
Hat ja gesagt, 55%, ja. Wir werden es sehen. Wir wechseln zur letzten Vorlage von dem 8. März. Wir wechseln zum Bargeld. Um was geht es dort ganz genau?
Die Initiative, wo wir darüber abstimmen, heisst «Bargeld ist Freiheit, ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten». Und die Initiative will in die Verfassung schreiben, dass der Bund sicherstellen muss, dass immer genug Münzen und Banknoten zur Verfügung stehen und dass eine neue Währung als der Franken, also etwas anderes als der Franken, zwingend müsste dem Volk vorgelegt werden, also es müsste eine Abstimmung geben.
Und das ist heute noch nicht so?
Heute steht es einfach in den Gesetzen. Und es ist präziser. Also zuständig für das Bargeld ist ja die Nationalbank und nicht der Bund insgesamt, zum Beispiel. Und das ist also ein bisschen der Kern dieser ganzen Initiative. Die tut eigentlich, sie will etwas ein bisschen Schwammiges in die Verfassung schreiben, wo man eigentlich gescheiter ein bisschen präziser heben sollte. Darum gibt es da auch einen Gegenvorschlag, der fast gleich tönt. Und dann wieder mal eine Stichfrage, sogenannte, also dass man sich muss, falls das Volk wird beides annehmen, sich muss für die eine oder die andere Variante entscheiden.
Also der Gegenvorschlag, der besagt im Wesentlichen, dass man das, was heute im Gesetz verankert ist, neue Verfassungsstufen lupft. Oder? Darum würde sich da materiell nicht so viel ändern, außer dass es eben wie härter verankert ist und sozusagen auf einer höheren staatlichen Ebene fixiert wäre.
Wer will denn das genau?
Der Initiant ist der Richard Koller, der ist 65, IT-Experte. Und er zieht seine politische Kraft aus der Corona-Zeit. Er war einer der Skeptiker, hat da schon andere Volksabstimmungen, also Initiativen lanciert, zum Beispiel eine Initiative gegen Impfpflicht. Und er ist ja immer noch in diesem Netzwerk drin. Also es kommt ein bisschen aus dem Ecken raus und aus dieser Staatsskepsis raus auch, wo das Ganze vorantreibt.
Wir haben ja über die Initiative 2024 sogar abgestimmt, wo er und seine Verein die Freiheitliche Bewegung Schweiz lanciert hat. Die Initiative ist mit 70% abgelehnt worden. Und der Mario hat es jetzt gesagt, es sind staatsskeptische Kreise. Es geht teilweise ins Verschwörungstheoretische rein. Also es sind Themenbereiche wie 5G zum Beispiel, eben Impfpflicht und so, wo die Menschen in diesem Verein beschäftigen. Und das Bargeld, das spielt ja auch so ein bisschen in das rein. Also es geht ja so ein bisschen darum, dass man nicht möchte durch elektronische Transaktionen können überwacht werden. Also, dass man sich davor fürchtet, dass man durch das immer mehr zum gläsernen Bürger kommt.
Gleichzeitig muss man sagen, oder das Anliegen, eben wie es du gerade beschrieben hast, also die Sicherheit vor dem digitalen Tracking dank Bargeld, oder das ist ein Anliegen, das über die, sage ich mal, Corona-skeptischen Kreise und Anverwandte weit rausgeht. Also das kennen wir vielleicht sogar alle aus unserem persönlichen Umfeld raus, oder Leute, die lieber mit Bargeld zahlen, weil es eben nicht wollen, dass irgendwelche obskuren Kräfte beim Staat oder sonst das, wo Zugriff auf die Daten haben. Es gibt auch Leute, die einfach froh sind, dass es die Option vom Bargeld zumindest zur Verfügung haben, auch wenn es vielleicht in ihrem Alltag zu einem grossen Teil mit Bankkärtli oder so zahlen. Ja, es gibt natürlich einen Haufen Gründe, warum man dann im Einzelfall eben nicht möchte, da quasi irgendeinen elektronischen Fußabdruck hinterlassen. Und darum glaube ich schon, die Initiativen schneiden in den Umfragen bis jetzt auch gut ab. Und es sind eben nicht nur Corona-Skeptiker oder irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die das Anliegen im Kern unterstützen. Und im Kern unterstützt es auch Bundesrat und Parlament, muss man auch sagen. Oder? Also, sie sagen ganz klar, das Anliegen von der Initiativen ist berechtigt, sie finden den Weg falsch, sie finden die Formulierung falsch, die jetzt da soll in der Verfassung geschrieben werden, aber sie sagen, das Anliegen, Erhaltung vom Bargeld, das ist unterstützenswert.
Ja, und was ja schon krass ist, ist, wie rasant der Prozess voranschreitet, so von dieser bargeldlosen Gesellschaft, in die wir jetzt reinlaufen. Also noch vor Covid haben noch 70% der Transaktionen mit Bargeld stattgefunden und jetzt nach Covid sind es noch 30%. Also das ist ein wahnsinnig schneller Prozess, der da am Laufen ist. Und es ist klar, dass viele Leute finden, das geht ihnen zu schnell und das geht ihnen falsche Richtung und so. Vieles lässt sich aber dann auch nicht mehr aufhalten, weil es ja wie eine Art Spirale ist. Je weniger Bargeld das im Umlauf ist, desto weniger wollen die Unternehmen das auch. Oder wenn man am Einkaufen ist, wollen die auch, dass man so zahlt. Und man kann sagen, es ist wie in einem sich selbst verstärkenden Prozess, jemand, der jetzt mal den Fuß reinhebt und sagt, hey, stopp, es geht uns zu schnell, das wollen wir so eigentlich nicht.
Ist ja interessant, aus Sicht des Gewerbes, ist ja das Bargeldmanagement ist ein Kostenfaktor. Du musst Münzen rollen, du musst die Kasse verwalten, du musst, wenn du grosse Mengen hast, musst du mit Tresorwagen rumfahren. Und früher war das wie unverhandelbar gewesen. Und jetzt kommen wir langsam in einen Bereich rein, wo man das als Kostenblock entdeckt hat und kann anfangen, etwas machen. Also es gibt Geschäfte, die sagen, sorry, wir nehmen das Bargeld einfach weg, weil das sparen wir uns und wir in Anführungsstrichen zwingen Kunden und Kundinnen dazu, elektronisch zu zahlen, dann können wir die Kosten vergessen. Und das ist jetzt recht am Laufen und es gibt viele kleine Geschäfte, die das machen, es gibt auch immer grössere, also es gibt eine grosse Gastronomiekette in Zürich zum Beispiel, die bekannt ist dafür, dass sie noch elektronische Zahlungen entgegennimmt. Und da kann man die Dynamik richtig auch beobachten, weil halt die Wirtschaftsakteure selber ein Interesse haben, Fürschitz zu machen, in Anführungsstrichen.
Ich nehme an, ihr habt alle das Abstimmungsbüchlein durchgelesen. Dort steht der interessante Satz, und ich jetzt gerade nochmal zitiere. Weder die Initiative noch der Gegenentwurf würden im Alltag zu Veränderungen führen. Es entstehen keine neuen Aufgaben und keine zusätzlichen Kosten. Meine Frage: Schadet es nicht auch der Demokratie, wenn man über Sachen abstimmt, die überhaupt gar nichts bewirken?
Ganz ehrlich, ich finde, es gibt im Moment ein bisschen eine Tendenz, dass man bei sehr vielen Sachen gerade sofort sagt, oh, das schadet der Demokratie. Und nein, ich bin wirklich nicht dieser Meinung. Also eine Initiative, die im Alltag nicht zu Veränderungen führt, erklärtermaßen ist per Definition eigentlich harmlos. Harmlos ist das Gegenteil von gefährlich und damit auch nicht gefährlich für die Demokratie. Nein, ich glaube, das kann man wirklich nicht sagen.
Ich finde, man kann es sogar rumtrüllen und sagen, ist es eigentlich nicht richtig, dass die eigene Währung Verfassungsrang hat und dass man das reinschreibt. Also man hätte schon bei der letzten Revision der Verfassung, bei der Jahrtausendwende können sagen, eigentlich schreiben wir auch noch rein, wie die Schweizer Währung ist und dass das die Aufgabe ist für die SNB. Das ist ja dermaßen grundsätzliche Aussage. Das richtet keinen Schaden an, dass man das festhaltet. Und es ist im Gegenteil auch ein Zeichen, oder man tut damit signalisieren, wie stark das im Volk verankert ist, die Währung, und wie wichtig das den Leuten ist.
Ja, und vielleicht trotzdem, um die Party noch ein bisschen zu crashen. Also, gerade das zeigt ja, dass es Symbolpolitik ist. Also, es führt ja auch so ein bisschen das Prinzip ad absurdum, dass eigentlich Gruppierungen aus den unterschiedlichsten Bereichen können dann korrigieren, in der direkten Demokratie eingreifen, wenn das Parlament, der Bundesrat, Gesetz beschlüsst, die nicht in ihrem Sinn sind. Und das ist ja da überhaupt nicht der Fall. Also niemand plant, um das Bargeld abschaffen. Es gibt keine konkreten Vorstöße oder so. Also selbst wenn man jetzt die Initiative und den Gegenvorschlag würde ablehnen, das hätte gar keine negative Folge, weil eben, es ist nichts in Planung.
Also gut, ich crashe jetzt selber meine eigene Party.
Danke, Fabian, danke.
Ja, nein, aber ein bisschen in eine andere Richtung, oder? Ich finde, wenn etwas der Demokratie oder im Speziellen auch der direkten Demokratie schaden könnte, dann ist es die sehr grosse Flut an Vorlagen, über die wir abstimmen. Ich erinnere da an das grosse Interview mit dem UBS-Chef Sergio Ermotti, das wir hatten, der fordert, dass es an der Zeit wäre, die Unterschriftenzahl bei Volksinitiativen eben deutlich zu erhöhen. Ich persönlich finde das eine recht intelligente Überlegung, weil es kommt in der Tendenz zu viel und auch zu viel unnötige Vorlagen vor das Volk. So gesehen, also ja, ich weiss jetzt nicht, ob die Bargeldinitiative die Hürde genommen hat, wenn man effektiv eine Unterschriftenzahl zur Vorschrift hätte, die jetzt mehr auf die heutige Anzahl stimmberechtigt ausgerichtet ist. So gesehen, ja, so als Bestandteil von so einer von dieser Initiativflut, die wir seit einigen Jahren zu bewältigen haben, ist jetzt auch die Initiative vielleicht nicht unbedingt zum Vorteil der Demokratie. Aber inhaltlich finde ich das Anliegen nicht gefährlich.
Jetzt habe ich gemeint, es ist harmlos, möglichst viel abstimmen, möglichst viele Wirkung, ist doch gut, Fabian. Okay, dann halt nicht. Das kommt durch. Ich hätte es ein bisschen allein vor mir an. Das wird durchkommen. Es wird nichts verändern. Wir werden darüber geschwätzt haben. Wir werden es vergessen. Danke vielmals für die beiden Abstimmungssendungen. Das war es nämlich mit dem Politbüro zu der Individualbesteuerung und zur Bargeldinitiative. Die anderen beiden Vorlagen haben wir vor einer Woche besprochen. Den Link findet ihr im Episodenbeschrieb. Mitgemacht haben heute alle Leute, die bald ihre Steuererklärung werden ausfüllen. Absolut vorbildlich. Raffaella Birrer, Mario Stäuble, er hat ein Mäppli, Fabian Renz, er hat alles digital. Bei der Raffaella weiss ich es gar nicht mehr. Raffaella, weißt du deine Steuerunterlagen?
Ich habe eine Mischung aus beidem.
Sehr gut.
Und du, Philipp?
Ich habe ein Mäppli in einer Schublade. Diese Folge vom Politbüro hat Jackie Wechsler produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns in einer Woche wieder. Habt's gut. Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Ade zusammen.
Tschüss miteinander.